Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. So klingt Johann Sebastian Bach. Unverkennbar, unverwechselbar, dieser Ausschnitt aus seinen Cello-Suiten. Wie aber sieht Bach aus? Da wird's deutlich komplizierter. Es gibt zwar viele Porträts des berühmten Komponisten, aber meist ist völlig unklar, ob sie auch wirklich den echten Bach zeigen. Genauso, wie er zu seinen Lebzeiten ausgesehen hat. Das Bachsche Bilderrätsel beschäftigt uns gleich. Wir berichten über eine Ausstellung in Eisenach. Und Rätsel geben uns auch vier Bilder von Piet Mondrian auf. Sie hängen in einem Museum in Krefeld und hier lautet die Rätselfrage, wem gehören die Mondrian-Bilder, dem Museum oder den Erben des Künstlers? Aber bevor wir Antworten suchen auf diese Fragen, geht es zuerst um Literatur. High Heels bitte zu Hause lassen, das empfiehlt das Literaturzentrum auf der Burg Hülshoff bei Münster. Dort eröffnet heute ein Festival, das sich noch bis Sonntag der einstigen Bewohnerin der Burg widmet, der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff. Ende des 18. Jahrhunderts kam sie auf der Burg zur Welt und gilt heute als die wohl bedeutendste deutschsprachige Schriftstellerin ihrer Zeit. Für diesen Ruf musste sie sich gegen viele Widerstände durchsetzen, denn als Frau und noch dazu als Adelige war sie damals alles andere als prädestiniert fürs Schreiben. Das Festival feiert Annette von Droste-Hülshoff daher als frühe Vorreiterin des Feminismus und hat Künstlerinnen und Schriftstellerinnen eingeladen, die sich heute für Gleichberechtigung einsetzen. Annettes Erbinnen sozusagen. Jörg Albrecht ist künstlerischer Leiter auf Burg Hülshoff. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Die Besucher sollen die hohen Schuhe also lieber zu Hause lassen, heißt es auf der Website der Burg. Ist diese Empfehlung schon Teil des Festivalprogramms?
Die ist erstmal einfach ganz pragmatisch, weil wir im Rüschhaus, wo wir das Festival feiern, das ist ja der Ort, wo die Droste dann später lebte und schrieb, einfach auch einen, ja, einen musealen Raum haben und wir haben da Böden, die ganz empfindlich sind. Von daher, Pfennigabsätze sind einfach ein No-Go, aber nur in der Hinsicht. Ansonsten okay. Immer gern gesehen.
Trotzdem würde ja Annette von Droste-Hülshoff heute wahrscheinlich keine High Heels, sondern eher Turnschuhe tragen. Immer schön hübsch und adrett aussehen, das war nach allem, was man so weiß, wohl nicht ihr Ding. Aber jetzt mal abgesehen von solchen Äußerlichkeiten, was macht sie zu einer feministischen Schriftstellerin?
Annette von Droste-Hülshoff hat ja eben als Frau damals geschrieben und publiziert und ganz selbstbewusst von Anfang an, also wirklich in ganz jungen Jahren schon damit begonnen, literarisch tätig zu sein, zu denken, sich hinauszuwagen mit Positionen, die unbequem waren. Und ich glaube, das ist genau das, was Feminismus heute auch noch macht. Und dazu kommt historisch, dass sie tatsächlich mit den allerersten Frauenrechtlerinnen auch befreundet war, mit denen regen Austausch hatte. Und ja, das alles in allem reicht schon, um für uns zu sagen, wir feiern sie und feiern dieses Erbe in dem Festival.
Und äußert sich dieser Feminismus auch ganz konkret in Annette von Droste-Hülshoffs literarischem Werk? Also die Judenbuche jetzt zum Beispiel, ihre wohl berühmteste Novelle, finden sich darin konkrete Spuren ihres Feminismus?
Die Judenbuche würde ich da jetzt mal außen vor lassen, aber sie hat tatsächlich in ganz jungen Jahren auch ein Theaterstück angefangen. Das blieb nur Fragment, wo es eine Figur gibt, die sich mit ihrer Schwester auseinandersetzt, genau über diese Fragen, wie weiblich darf eigentlich eine Frau sein oder wie weiblich muss eine Frau sein, wie männlich darf sie sein, wie sehr darf sie eigentlich gesellschaftliche Ansprüche geltend machen. Und das zieht sich dann durchs ganze Werk immer wieder in verschiedenen Figurenkonstellationen, in der Prosa, aber auch in der Lyrik. Also dieser Anspruch, einfach genau das Gleiche zu gelten. Und da sind wir auch schon beim Grundsatz des Festivals. Es geht ja auch gar nicht nur darum, jetzt Mann gegen Frau auszuspielen, sondern zu sagen, alle Geschlechter, die existieren, sind eben gleich. Und ich glaube, diesen Anspruch vertritt sie in ihrer Sprache, in ihrer Magie, die sie mit der Sprache eben entwickelt. Einfach absolut eigentlich in jedem Text. Aber die Judenbuche ist vielleicht sogar das schlechteste Beispiel dafür.
Sie haben jetzt zu Ihrem Festival Schriftstellerinnen und Künstlerinnen eingeladen, die den Kampf um Gleichberechtigung im Jahr 2019 fortführen. Nennen Sie uns vielleicht ein paar Beispiele. Wer sind diese Erbinnen von Annette von Droste-Hülshoff?
Ich nehme mal die Beispiele, die wir jetzt heute bei der Eröffnung haben werden. Das sind zwei Eröffnungsrednerinnen, nämlich Eva Meyer und Sharon Dudua Otu, die uns zwei Texte mitbringen werden, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Sharon Dudua Otu spricht eigentlich darüber, Wie weiß das Erbe von Droste-Hülshoff auch ist. Also sie als Künstlerin of Color beschäftigt sich natürlich sehr stark damit und sucht da schon auch sehr liebevoll, jetzt gar nicht unnötig kritisch, sondern im besten Droste-Hülshoff-Sinne eben ganz nötig kritisch mit diesem Erbe. Während Eva Meyer das Gegenteil fast macht und sich ganz auf die Ästhetik erstmal bezieht und sagt, das Musikalische bei Droste, also das, was da drunter liegt, diese Sprachmusik eben, die ist eine Kategorie, eine Qualität, die sich so einem männlichen Universalschaffen, wie wir das bei Goethe oder so haben, widersetzt. Also es ist eben ein ästhetischer Widerstand. Und dann haben wir als dritten Punkt heute Abend eben noch das Institut für chauvinistische Weiterbildung zu Gast. Das sind 5 Dramatikerinnen, die sich zusammengeschlossen haben, auch aus einer solidarischen Geste heraus, um im Kunst, vor allem im Theaterbetrieb, zusammen zu bestehen. Die schreiben auch alle einzeln, aber sie machen jetzt für uns zusammen auch einen gemeinsamen Text, die Droste Lectures, eben im Anschluss an Droste-Hülshoff. Und da finden wir auch Kritik an der Schicht, aus der die Droste stammte, also am Adel, ne? Also eine Milieukritik und auch durchaus kritische Töne zu dem Werk, aber eben auch eine sehr zugewandte Auseinandersetzung damit. Und immer die Frage, wie weit sind wir heute, wohin geht's? Also uns ist wichtig, dass wir eigentlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft da wirklich zusammenbringen und immer in der Perspektive auf die Vergangenheit, in der Gegenwart auch die Zukunft sehen. Also wohin wollen wir? Und das ist, glaube ich, im besten Sinne Drostes auch.
Trotzdem, Herr Albrecht, hatte ich den Eindruck, dass es manchmal dann doch ein recht weiter Bogen ist, den Sie versuchen da zu schlagen auf Ihrem Festival. Ich greife da nochmal ein weiteres Beispiel raus. Sie laden zum Beispiel ein ins klitorianische Lesezimmer. Das ist doch jetzt schon ein gewagter Schritt von der praktizierenden Katholikin Annette von Droste-Hülshoff hin zu Veranstaltungen mit solchen Titeln, oder?
Ja, natürlich, aber wir sind ja nun mal auch weiter als vor 200 Jahren die drostische Gesellschaft war und das muss sich ja auch widerspiegeln. Also Droste selber war eine radikale Gegenwartskünstlerin, das hat sie auch so formuliert und wir wollen eben Leute einladen, die genau das auch heute tun. Dieses klitorianische Lesezimmer wird das machen, also es wird eine Rauminstallation sein, die natürlich fiktiv die beiden Teenagerzimmer von Annette und ihrer Schwester Jenny rekonstruiert und da eben auf die Klitoris fokussiert und sagt, was bedeutet so ein Geschlechtsorgan, wie können wir das lesen von außen? Das hat ja schon wieder ganz viel mit Normen und so zu tun, also dem, womit sich die Droste immer beschäftigt hat. Aber wie kann vielleicht so ein Organ selber auch lesen? Und da sind wir wieder in der Zukunft des Lesens, weil wir ja gerade dabei sind, in eine digitale Zukunft zu gehen, wo Objekte auch anfangen, uns zu scannen und so weiter. Also ich glaube, dass es eben ein breiter Bogen oder ein weiter Bogen ist, den wir da schlagen. Aber müssen wir auch, um einfach die Vielfalt der Kunst abzubilden, wie sie heute da ist.
Und schon auch so ein bisschen der Versuch, Annette von Droste-Hülshoff wirklich radikal modern zu deuten, ihr Werk vielleicht auch ein bisschen zu entstauben?
Ich glaube, das Werk muss gar nicht entstaubt werden. Das ist modern. Also wenn wir es lesen, das ist eine wahnsinnige Kraft und Aktualität, die da drin ist, auch in der Sprache. Ich glaube, die Ansätze, die früher da waren, die waren staubig. Das Werk war es nicht und das zeigen wir eben auch mit dem Festival wieder ganz klar.
Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammendenken auf diesem Festival. Wo würden Sie sagen, stehen wir denn heute? Also was bedeutet es heute, als Frau, Künstlerin oder Schriftstellerin zu sein, gerade auch im Vergleich zur Zeit von Annette von Droste-Hülshoff? Also würden Sie eher sagen, wir haben schon viel erreicht oder wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns?
Ich würde sagen, wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns, auch wenn wir viel erreicht haben. Also auch im Kunstbetrieb. Es sind ja ganz strukturelle Probleme, die immer mehr zutage treten, über die wir auch immer mehr nachdenken und eine Sprache dafür finden können. Und vielleicht nochmal als Zusatz, wir benutzen gern das Gender-Sternchen und so ist es auch gemeint. Also wir haben Leute im Festival, die eben nicht nur weiblich sind und auch nicht Leute, die nur männlich sind, sondern auch Menschen dazwischen. Also das ist wirklich wichtig zu wissen, dass es natürlich um alle Geschlechter geht. Denn ich glaube, worauf der Feminismus, wenn wir ihn ernst nehmen, hinaus will, ist ja eine Gesellschaft zu schaffen, in der Menschen eben unabhängig vom Geschlecht ihr Glück finden können, ihre Kunst produzieren können, also ein Werk vorlegen können, einfach arbeiten können, sein können. Das ist, glaube ich, die Perspektive, die wir wählen. Und da ist natürlich noch wahnsinnig viel zu machen. Und gerade jetzt in Zeiten, in denen einige Gruppen der Gesellschaft auch wieder ganz weit zurück wollen, ist es doch ganz gut entschieden, nach vorn zu gucken und zu sagen, ja, genau dahin wollte Annette von Droste-Hülshoff in ihrem Schaffen auch.
Sie haben für dieses Festival einige wirklich bekannte Schriftstellerinnen begeistern können. Karin Duwe zum Beispiel, die im vergangenen Jahr einen Roman über die junge Annette von Droste-Hülshoff veröffentlicht hat. Außerdem, Sie haben es angesprochen, die Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo, die die Eröffnungsrede hält. Haben Sie den Eindruck, dass Annette von Droste-Hülshoff gerade auch insgesamt eine Renaissance erlebt, kann man das so sagen?
Es ist auf jeden Fall so, dass ganz viele Menschen sich mit ihr wieder beschäftigen. Das hat schon vor ein paar Jahren angefangen. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Sprache oder die Sprachen, das sind ja ganz unterschiedliche Stile, die die Droste eben in ihren Texten findet oder sucht und findet, einfach so stark sind, dass sie wirklich eine Zauberin mit der Sprache ist. Und das führt nämlich dazu, dass die Themen, die sie für damals verhandelt, heute auch noch berühren, auch noch treffen, weil die Sprache das eben schafft, weil das so ein ausgefeilter Stil ist, den wir über Rhythmen, über Musikalisches wirklich auch im Körper spüren. Und ich glaube, das entdecken eben ganz viele wieder. Also Karen Duwe ist ein ganz tolles Beispiel, weil sie da in dem Roman das natürlich auch explizit aufgreift, was uns in dem Festival umtreibt. Und das in der Mischung aus einer Sprache von damals, die wie auf einer Zitatebene auftaucht, und einer ganz heutigen Sprache. Aber ich merke eben, wenn wir Menschen jetzt ansprechen, für uns was zu schreiben, Projekte zu entwickeln. Selbst wenn wir das Wort Werk der Droste-Hülshoff gar nicht sagen, die Leute kommen natürlich über die Verbindung, die wir als Droste-Stiftung haben, einfach darauf und beschäftigen sich dann damit und sehen eben ja selber, wie stark anschlussfähig das Werk ist und wie wichtig für uns heute diese ganzen Themen in der Art und Weise, wie sie eben aufbereitet, auch noch sind.
Das sagt Jörg Albrecht, künstlerischer Leiter auf Burg Hülshoff, über Annette von Droste-Hülshoff und ihre Erbinnen. Heute Abend eröffnet auf der Burg das Droste-Festival. Die Schriftstellerin ist also auch heute, über 200 Jahre nach ihrer Geburt, noch sehr präsent in Deutschland. Vielleicht nicht nur, weil ihr literarisches Werk nach wie vor gelesen wird, sondern auch, weil der ein oder andere noch ihr Gesicht vor Augen hat. Denn Annette von Droste-Hülshoff zierte ja einst den 20-Mark-Schein, vor der Einführung des Euro war das. Während wir bei der Schriftstellerin also recht genau wissen, wie sie aussah, ist das bei Johann Sebastian Bach ganz anders. Es kursieren zwar wahnsinnig viele Porträts des berühmten Komponisten, aber wie authentisch die sind, das ist bei den meisten Bildern völlig offen. Die Bach-Silhouette zum Beispiel, die so viele Souvenirs und Postkarten schmückt, sie stammt aus einer Fälscherwerkstatt. Das Bachhaus in Eisenach versucht in einer Ausstellung, diesem Bilderrätsel auf den Grund zu gehen. Henry Bernhard hat sie gesehen und kennt sie jetzt, die vielen Gesichter des Johann Sebastian Bach.
Es ist ein schlichter Choral für 6 Stimmen. Die Noten hält Johann Sebastian Bach in seiner bekanntesten Darstellung, dem Gemälde von Elias Gottlob Hausmann, in der Hand. Das Gemälde hängt im Leipziger Rathaus und ist am Ende die einzige Darstellung, die mit Sicherheit Johann Sebastian Bach zeigt und nach dem Leben gemalt wurde. Die kleine, bisweilen amüsante Ausstellung im Eisenacher Bachhaus zeigt eine der vielen Kopien, die es von Hausmanns Gemälde gibt, die allerdings dem Urzustand ihrer Vorlage inzwischen ähnlicher sind als die Vorlage heute selbst.
Ja,
bestätigt Jörg Hansen, Kurator der Ausstellung und Leiter des Eisenacher Bachhauses.
Dann zeigt uns diese Kopie von Max Martini aus dem Jahre 1910, wie das Bild also vor der umstrittensten Restaurierung aussah. Man sieht, dass man Bach den Schatten des männlichen Bartes verschafft hat mit der Restaurierung 1913. Das heißt, das Bild muss ursprünglich so ausgesehen haben.
Ob aber Johann Sebastian Bach wirklich so ausgesehen hat, ist eine andere Frage.
Hat eben Hausmann geschönt. Ist oft gesagt worden, er malte also in Serie. Da muss man ja nur ins alte Rathaus in Leipzig mal gehen, wo ja auch dieses Originalbild hängt. Und da sieht man dann zig Porträts von Bürgermeistern. Und irgendwann denkt man ja, die sehen sich ja alle auch irgendwie ähnlich. Das liegt einfach daran, gewisse Merkmale gehören zur Darstellung dazu. Eine hohe Stirn, auch ein prägnantes Kinn.
Das Bachhaus in Eisenach ist das älteste deutsche Bachmuseum und eine Institution. Deshalb werden im Haus bis heute immer wieder vermeintlich authentische Bachbildnisse angeboten. Vermehrt in den Jahren vor Bach-Jubiläen.
Und es ist immer derselbe Typ, alter Mann mit Perücke.
Aber ansonsten wird in der Ausstellung durchaus variiert.
Blaue Augen, vielleicht hatte Bach halt strahlend blaue Augen. Hier hat er braune Augen, auf dem Hausmann hat er braun-graue Augen.
Hansen macht die Not zur Tugend und verfolgt die Spuren der verschiedenen Bachbildnisse. Dabei legt er für die Besucher Fährten aus. Historische Quellen.
Ich will hier wirklich den Leuten auch die Sachen geben, anhand derer, die selber die Überlegungen anstellen können. Ist der Kupferstich nach diesem Porträt?
Problematisch, aber typisch ist es für die Bach-Ikonografie, dass sich die Quellen widersprechen.
Da schreibt Karl Philipp Emanuel Bach an Forkel: Ich habe ein schönes, ähnliches Original in Pastell. Ja, alles ein Irrtum, denn in seinem Nachlassverzeichnis ist nur ein Ölgemälde enthalten. Aber er war ja ein Kenner. Er würde doch nicht Pastell schreiben, wenn es aus Öl ist. Also gab es ein Pastellbild. Und jetzt fängt die Jagd auf die Pastellbilder an.
Vier Pastelle sind es, erklärt Hansen, die vielleicht Bach zeigen. Eines konnte die junge Physikerin Fatima Zahra Malal im Auftrag des Bachhauses Eisenach näher untersuchen.
Mithilfe der Röntgenfluoreszenzanalyse konnten wir die einzelnen Elemente des Gemäldes erhalten, also der Pigmente und des Pergaments. Wir haben Lithopone drin gefunden. Lithopone ist ein Pigment, das erst 1840 das erste Mal benutzt wurde. Und somit könnte das auch auf eine Restauration deuten oder vielleicht Fälschung. Das müssen dann die Kunsthistoriker genauer erläutern.
Der Titel der Ausstellung Bilderrätsel ist klug gewählt. Jörg Hansen ist es eine Lust, die Mythen, Legenden und falschen Fährten um die verschiedenen Bach-Darstellungen zu verfolgen. Der 54 Seiten starke und während der Ausstellungszeit kostenlose Katalog führt in seinen Fußnoten noch tiefer in die Details. Originale, Fälschungen, Kopien, Zuschreibungen, zerstörerische Restaurierungen. Hansen stellt sie alle nebeneinander und gibt sich der Dekonstruktion von Hoffnungen und Wünschen hin.
Sie zeigen in einem Haus, in dem Bach vielleicht mal war, Bilder, die vielleicht Bach zeigen.
Man könnte es noch schlimmer formulieren, wir zeigen in einem Haus, in dem Bach nicht war, Bilder, die nicht Bach zeigen.
Der Erkenntnisgewinn des Besuchers aber ist gerade dadurch gesichert. Erzählt die Ausstellung doch mehr als von Bachs Aussehen, von den Konjunkturen der Bach-Rezeption und den Versuchen, damit ein Geschäft zu machen.
Das Fazit von Henry Bernhard. Er war für uns im Bachhaus in Eisenach. Bilderrätsel heißt die neue Ausstellung dort. Sie läuft noch bis Mitte November. Und unser Experte hier im Deutschlandfunk für Bilderrätsel heißt Stefan Koldehoff und ist jetzt bei mir im Studio. Diesmal sind es vier Bilder des niederländischen Malers Piet Mondrian, die Fragezeichen aufwerfen. Sie sind im Besitz des Krefelder Kaiser-Wilhelm-Museums. Allerdings ist offen, wie lange noch, denn die Erben von Mondrian fordern die Werke seit ein paar Jahren zurück. Die Stadt Krefeld hat daher eine Provenienzrecherche in Auftrag gegeben und kommt jetzt zu dem Schluss: Die Bilder gehören uns und bleiben in Krefeld. Stefan Koldehoff, Sie kennen dieses Gutachten. Was sagen Sie? Wem gehören die Mondrians, der Stadt Krefeld oder den Erben?
Was für eine böse Frage direkt zum Anfang. Also die Stadt Krefeld, wenn man der folgt, argumentiert sowohl inhaltlich als auch formaljuristisch. Formaljuristisch zunächst mal gäbe es Rückgabeansprüche, wären die längst verjährt. Also da kann uns niemand was. Und inhaltlich, man glaubt, gute Gründe dafür zu haben, dass höchstwahrscheinlich die Bilder legal ins Museum gekommen sind. Das bestreiten aber die Erben, diese Bilder. Es waren ursprünglich übrigens mal 8. 4 davon sind aber verkauft worden aus dem Museum heraus. Offensichtlich. Diese Bilder sind um 1929 ins Haus gekommen, waren vorher nachweislich auf einer Ausstellung in Frankfurt, dann sollte auch eine in Krefeld stattfinden, hat aber nie. Und die Frage ist, was passierte danach mit den Bildern, bis sie plötzlich 1950, der damalige Museumsdirektor Paul Wember, im Museum irgendwo, auch da gibt es verschiedene Beschreibungen, entdeckt. Die Stadt sagt nun, naja, höchstwahrscheinlich hat sie Wembers Vorgänger, der Museumsdirektor Kreuz, erworben und hat sie irgendwann dann weitergegeben ans Museum. Also alles in bester Ordnung. Wir haben jedenfalls keine Beweise, dass das nicht so war. Das Gutachten allerdings sagt ganz klipp und klar, es gibt leider auch keine Beweise dafür, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Umständen die Gemälde an das Museum gelangt sind. Und weiter noch über diesen Museumsdirektor Kreuz, der sie angeblich von Mondrian gekauft haben soll. Es lässt sich bislang nicht nachweisen, dass Kreuz überhaupt mit Piet Mondrian in Kontakt stand und auch nicht, dass er im Beweis von seinen Bildern war. Also nach wie vor alles unklar, nur wie gesagt nach deutschem Recht verjährt.
Es steht also Aussage gegen Aussage. Wie geht es denn nun weiter? Die Erben drohen ja in den USA zu klagen. Was denken Sie, hätte eine solche Klage dann Chancen?
Na, es hat ja schon solche Beispiele gegeben. Die Erben von Piet Mondrian leben in den Vereinigten Staaten. Das Kaiser-Wilhelm-Museum ist wirtschaftlich tätig in den USA. Und in den USA gibt es andere rechtliche Grundlagen. Da ist zum Beispiel der Erwerb von Eigentumsrechten an gestohlenen Gütern nicht möglich. Das heißt, da wäre sowas nicht verjährbar. Deswegen sicherlich auch die Klage in den USA. Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, das war eine komische Veranstaltung, diese Pressekonferenz rund um das Gutachten, weil da wirklich Thesen aufgestellt wurden, von denen im Gutachten selbst, das durchaus vorsichtig formuliert ist, von zwei Provenienzforscherinnen erstellt, gesagt wird, dafür gibt es keine Belege, dafür gibt es keine Belege, dafür gibt es keine Belege. Auf der anderen Seite finde ich, dass die Erbenvertreter, also die Vertreter der Mondrian-Erben, durchaus richtige Fragen stellen. Zum Beispiel, Mondrian war Ende der 20er Jahre in finanziellen Nöten. Er hat nicht viel verkauft, seine Kunst war damals noch nicht angesehen. Er hat relativ stolz in seiner Korrespondenz über jedes verkaufte Bild berichtet. Ein einziges Bild ans Folkwang-Museum verkauft, das war ihm schon ein Bericht wert. Und dann soll er nun ein ganzes Konvolut von 8 Bildern nach Krefeld verkauft haben. Und nirgends findet sich davon auch nur eine kleine Erwähnung, eine kleine Zeile, dass das so war. Das ist schon sehr merkwürdig. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auf Erbenseite auch die Frage gefallen lassen, warum hat Mondrian, der bis 1944 noch gelebt hat, eigentlich nie mal nachgefragt in Krefeld, was ist aus den Bildern geworden? Oder bei der Dresdner Kunsthandlung Kühl, die das Alleinvertretungsrecht hatte für seine Bilder. Also da sind Fragen offen, nur nochmal, für mich schlägt im Moment die Waage schon deutlich mehr in Richtung Erbenansprüche als in Richtung der gestern vorgetragenen sehr dünnen Argumentation der Stadt Krefeld aus.
Und was würde es für das Krefelder Museum bedeuten, wenn es die 4 Mondrian-Bilder dann tatsächlich abgeben müsste? Die sind ja sicherlich einiges wert.
Naja, einen kunsthistorischen Verlust allemal und finanziell reden wir da sicherlich über 12 bis 14 Millionen pro Bild.
Stefan Koldehoff über den Streit um 4 Bilder von Piet Mondrian. Die Erben des Künstlers fordern die Bilder zurück. Das Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld lehnt das ab. Und seit heute ist klar, wer ab 2021 die Ruhr-Triennale leiten wird. Anna Kohn mit den Kulturmeldungen. Wer ist es geworden?
Barbara Frey, die hat bis jetzt 10 Jahre lang das Schauspielhaus Zürich geleitet. Sie führte dort auch selbst Regie. Zum Beispiel inszenierte sie Die Toten von James Joyce, hatte aber nie Probleme, neben sich auch andere starke Regisseurinnen zu dulden, unter anderem Karin Henkel und Frank Castorf. Frey wurde 1963 in Basel geboren. Sie spielt Schlagzeug und inszenierte am Sprech- wie auch am Musiktheater, darunter in Berlin, Hamburg, München und Salzburg. Sie stehe für ein offenes, neugieriges und lebendiges Theater auf höchstem Niveau, hat die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken bei Freys Vorstellung gesagt. Und es könnte sein, dass diese neue Personalie eventuell auch eine Antwort auf die dezidiert politische Handschrift der jetzigen Intendantin der Ruhr-Triennale, Stefanie Karp, ist. Die war ja letztes Jahr scharf kritisiert worden, unter anderem von jüdischen Verbänden, weil die britische Band Young Fathers von der Ruhr-Triennale ein-, aus- und wieder eingeladen wurde. Barbara Frey ist nun nicht gerade als Avantgardistin bekannt. Sie steht dem klassischen Kanon und Traditionsbewussten nicht feindselig gegenüber. Sie hat aber auch ein Ohr für den Klang und den Puls der Zeit. Und wir bleiben beim Thema Politik und Kultur. Historiker und CDU-Politiker Christoph Stölz ist ja der neue Berater des Jüdischen Museums in Berlin. Und seine Rolle dort sieht er relativ unromantisch.
Ich bin tatsächlich so eine Art Parlamentär mit der weißen Fahne oder ein Punchingball oder ein Gesprächstherapeut oder ein Mittler zwischen den verschiedenen Meinungen, Personen.
Jetzt hat Stölz auch ein wenig mehr darüber gesprochen, wie er die Aufgaben des Jüdischen Museums versteht.
Also ich finde, das Politische kann man aus einem Geschichtsmuseum gar nicht wegdenken. Trotzdem, und das ist ganz wichtig, man muss auch in der Kommunikation mit der Welt klar machen, dass dies weder eine Filiale der Bundeszentrale für politische Bildung ist, noch gar Sprachrohr der Bundesregierung. Denn die Kultur spricht und ein unabhängiges, selbstverständlich autonomes Kulturinstitut spricht für sich, muss aber auch Kritik aushalten.
Zum Rücktritt des Direktors Peter Schäfer wollte sich Stölzl aber nicht äußern. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss. Die Geburtskirche in Bethlehem steht nicht mehr auf der Liste für gefährdetes Welterbe. Die UNESCO hat das Bauwerk von der Liste genommen, weil in den letzten Jahren vieles an der Kirche restauriert wurde. So wurde zum Beispiel das Dach neu gemacht, außerdem die äußeren Fassaden, die Wandmosaiken sowie die Türen der Kirche. Die Aufnahme damals in die Liste für Welterbe hatte auch politische Dimensionen. Die Geburtskirche war die erste Stätte in den palästinensischen Gebieten, die diesen Status bekam, gegen den Widerstand der USA und Israel, nachdem die UNESCO Palästina im Jahr davor schon als Vollmitglied aufgenommen hatte.
Und das war Kultur heute an diesem Mittwoch. Hier folgen die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Auch da geht es heute um wichtige Personalien. Das EU-Parlament hat einen neuen Präsidenten. Das und mehr gleich ab 10 nach 6. Bis hierhin am Mikrofon war Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.